Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des rechtshistorischen Podcasts der Universität Trier. Nachdem wir mit Otto von Gierke bereits einen Öffentlichrechtler und Karl Friedrich von Savigny einen Zivilrechtslehrer vorgestellt haben, steht heute endlich ein berühmter Vertreter der Strafrechtswissenschaften auf dem Programm. In der folgenden Ausgabe widmen wir uns dem Leben und Werk Franz von Liszt. Wir wollen uns von der Wiege bis zur Bahre mit der Biografie des großen Juristen beschäftigen. Licht vom Feuer, das ist das beste Sinnbild für Liszts Wesensart. Feuer heißen Temperaments, das dennoch nicht lodernd und qualmend nur ihr verzerrte Schatten der Dinge malte. Licht überlegener Vernunft, die doch nicht weiß und kalt wie Mondenschein, nur den entleibten, entseelten Gespenst der Wirklichkeit zeigte. So charakterisiert ihn sein Schüler Gustav Radbruch in seinem Nachruf aus dem Jahre 1919. Ein solches Persönlichkeitsbild kann nur ein Zeitgenosse zeichnen. Wir haben uns hingegen nur mit den Stationen auf dem Lebensweg des Strafrechtlers zu begnügen. Franz von Liszt wurde am 2. März 1851 in Wien als Sohn des späteren Generalprokurators am obersten Gerichtshof Eduard von Liszt geboren. Seine Mutter starb 3 Jahre nach der Geburt und sein Vater heiratet daraufhin im Jahre 1859 erneut. Der Vater Eduard war selbst Jurist und gelangte nach einer glänzenden Karriere bis an die Spitze der österreichischen Generalstaatsanwaltschaft. Die Familie Liszt gehörte somit zu den gehobenen Wiener Kreisen an. Um die Herkunft der Familie ranken sich seit jeher etliche Legenden. Beispielsweise wurden die Ahnen des Komponisten und Klaviervirtuosen Franz Liszt, die auch die Ahnen des Juristen sind, in dem ungarischen Geschlecht der Reichsfreiherren von Liszt angesiedelt. Hier ist aber der Wunschvater des Gedankens, denn urkundlich nachgewiesen ist allenfalls der Urgroßvater Sebastian Liszt, der Husarenoffizier war und aus dem westungarischen Rejka stammte. Cousin, Taufpate und gleichzeitig Namensvetter, Franz von Liszt war der berühmte Klaviervirtuose und Komponist. Dieser war bereits 1811 geboren und gehörte somit eher der Generation des Vaters an, dessen Neffe er war. Dem Komponist verdankt die Juristenfamilie auch das erbliche Adelsprädikat. Dieses war Franz Liszt 1859 in Anerkennung seiner Verdienste um Österreich verliehen worden. Als er 1867 die niederen Weihen eines Abbés erhielt, ließ er den Titel auf seinen Onkel, den Vater Franz von Liszt, übertragen. Der Klaviervirtuose hatte sich nach einem langen Ringen zwischen romantischem Freigeist und verbindlicher Metaphysik zugunsten der letzteren entschieden und die Priesterweihe empfangen. Seine Universitätsausbildung erhielt Liszt von 1869 bis 1863 beim Studium der Rechtswissenschaften in Wien. Er lernte unter anderem bei Unger, Glaser, Merkel, von Stein und Wahlberg. Rudolf von Jähring übte einen besonders prägenden Einfluss auf von Liszt aus. Von 1873 bis 1874 war er als Rechtspraktikant tätig. 1874 absolvierte Liszt die Richteramtsprüfung und schloss seine Promotion ab. Danach vertiefte er sein Studium mit einem sogenannten Reisestipendium an den Universitäten in Göttingen und Heidelberg. Dieser Aufenthalt entsprach seiner deutschnationalen Gesinnung, die ihn schon als Student politisch aktiv und zum Führer der deutschnationalen Partei in der akademischen Jugend Österreichs werden ließ. Die nächste Station, der Anfang seiner universitären Laufbahn, war die Habilitation mit dem Thema Meineid und falsches Zeugnis in Graz im Jahre 1875. Dort war er anschließend auch als Privatdozent tätig. 1877 heiratete von List die evangelische Dolfa Rudolfine Freiherrin von Friedensfels. Diese sogenannte Mischehe hatte damals im streng katholischen Österreich noch einen außergewöhnlichen Charakter. 2 Jahre später, 1879, wird von List als Professor nach Gießen berufen. In die Gießener Zeit fällt auch die erste Auflage seines großen Lehrbuchs für Strafrecht sowie die Gründung der Zeitschrift für Strafrechtswissenschaft, die heute noch die maßgebliche strafrechtswissenschaftliche Publikation darstellt. Entsprechend der universitären Berufungspraxis folgte alsbald der zweite Lehrstuhl in Marburg im Jahre 1882. Die hier gehaltene Antrittsvorlesung ist unter dem Titel Der Zweckgedanke im Strafrecht berühmt geworden. Einen weiteren schnellen Wechsel nach Wien lehnte List 1884 ab, um sich nicht politisch vereinnahmen zu lassen. Noch in Marburg, 1888, gründete von List sein kriminalistisches Seminar und ein Jahr später, 1889, schloss er sich mit belgischen und holländischen Kollegen zur Internationalen Kriminalistischen Vereinigung zusammen. Im selben Jahr noch nimmt von List den Ruf nach Halle an, wo er ein Jahrzehnt bleiben sollte. 1899 vollzieht er dann den endgültigen Wechsel nach Berlin, wo er Nachfolger des berühmten Strafrechtlehrers Berner wird. Ausgehend von den Anfängen in Marburg und den ersten Arbeit fand hier das kriminalistische Seminar seine eigentliche Wirkungsstätte, an dem ein internationaler Kreis von Wissenschaftlern forschte und aus dem viele bedeutende Strafrechtslehrer hervorgehen sollten. Seine kosmopolitische Einstellung zeigt sich sowohl in diesem kriminalistischen Seminar wie auch in den völkerrechtlichen Arbeiten, deren Ergebnis das Lehrbuch des Völkerrechts von 1908 war. Daneben bearbeitete von List auch das Strafrecht rechtsvergleichend. Das kriminalistische Seminar war wesentlich für Lists Arbeit. Er trug die Kosten selbst. Berühmt geworden sind hier vor allem die kriminalistischen Bierabende, wie sie Eberhard Schmidt in seinen persönlichen Erinnerungen schildert. Hier kam die ungarisch-österreichische Lebensfreude auch in Berlin. Hier brach die ungarisch-österreichische Lebensfreude auch in Berlin durch. Die wissenschaftliche Aufbruchsstimmung in Berlin und insbesondere der sehr emotionale Kontakt zu seinen Mitarbeitern inspirierten List bei der Gründung der modernen Strafrechtsschule. Neben der Wissenschaft reizte von List auch die praktische Politik. So groß sein Ansehen auch auf wissenschaftlicher Ebene war, die regierungsamtliche Anerkennung erhielt er nicht. So endete ein Streit um die bei der Berufung nach Berlin zugesagte Unterstützung seines kriminalistischen Seminars mit einem disziplinarrechtlichen Verweis. Auch wurde List, eigentlich der Strafrechtsreformer in Deutschland, nicht zu der gesetzgeberischen Novellierungs Kommission des StGB in den Jahren 1906 und 1911 berufen. Dies stellte eine Provokation sondergleichen dar. List wehrte sich zusammen mit von Goldschmidt, Karl und von Lilienthal mit einem Gegenentwurf im Jahre 1911. Ein weiteres Beispiel für die mangelnde Anerkennung war, dass er trotz dieser Querelen seine Bibliothek bei seiner Emeritierung dem preußischen Staat vermachte. Statt eines Dankes bekam er jedoch die Aufforderung, die Schenkungssteuer in Höhe von 413 Mark zu begleichen, was der treue Staatsdiener auch tat. Außer den allzu fortschrittlichen Ideen missfiel die am Lebensende erneut einsetzende aktive politische Arbeit der Obrigkeit. Politisch denkend war List immer gewesen. In seiner politischen Einschätzung hatte sich jedoch allmählich ein Wandel vollzogen. Zwar war er nach wie vor Patriot, ein weltoffener Patriot, aber seine konservative Einstellung hatte sich zu einer linksliberalen gewandelt. Daneben stand List auch sozialistischen Einflüssen offen gegenüber. Er wurde vielfach als der Liberale mit dem sozialen Ideal im Herzen bezeichnet. Seit 1900 engagierte sich List in der Fortschrittlichen Volkspartei. Er wurde zunächst Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Charlottenburg, bis er 1908 in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Schließlich wurde er für die Fortschrittliche Volkspartei als Vertreter des Wahlkreises Liegnitz im Jahre 1912 in den Reichstag gewählt. Hier blieb er politisch aber eher ein Hinterbänkler. Bis auf die Vorlage eines Entwurfs zur Reform des Jugendstrafverfahrens wurde er im Reichstag nicht aktiv. Der Erste Weltkrieg war ein einschneidendes Erlebnis für List. Die Verbitterung über den kulturvernichtenden Krieg, die Kontakteinbuße nach seiner Emeritierung im Wintersemester 1915-1916 führten dazu, dass von List sich nach Seeheim an der Bergstraße, seiner letzten Station, zurückzog. Zwar wurden hier noch weitere Auflagen seiner Lehrbücher herausgebracht, doch das Lebenswerk war vollendet. Von einer schweren Erkrankung im Jahre 1918 hat List sich nicht erholt. Er starb am 21. Juni 1919. Seinen letzten Wunsch formulierte er am 1. April 1919 als Vorwort der 22. Auflage seines Strafrechtslehrbuchs. Glücklich das Geschlecht, das die Wiederaufrichtung der internationalen Arbeitsgemeinschaft auch auf dem Gebiet der Wissenschaft erlebt. List hinterließ seine Frau Rudolfine und zwei Töchter. Nachdem wir uns einen Überblick über Franz von Liszt Biografie verschafft haben, wollen wir uns nun seinem strafrechtlichen Werk zuwenden. Ausgangspunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit bildeten die Methoden und insbesondere der Wirtschaftsbegriff des naturwissenschaftlichen Positivismus. Liszt übertrug diesen konsequent auf das Strafrecht. Aufgabe der gesamten Strafrechtswissenschaft ist nach Liszt vor allem die kausale Erklärung von Verbrechen und Strafe. Der Begriff der Strafrechtswissenschaft verstand Liszt so weit wie möglich. Für ihn setzte er sich in erster Linie aus der Kriminologie und der Pönologie, also der Erforschung von Ursachen und Wirkungen der Strafe, als die eigentlichen strafrechtlichen Wissenschaften zusammen. Daneben erscheint ihm die Dogmatik eher wie eine etwas lebensfremde Kunstlehre. In der Auseinandersetzung mit den kriminologischen Theorien seiner Zeit ist Liszt stets darauf bedacht, Einseitigkeiten in der Betrachtung zu vermeiden. Zum einen lehnt er die ausschließlich auf die verbrecherische Anlage des Menschen abstellende Lehre Lombrosus ab. Liszt ist davon überzeugt, dass es kein Homo Delinquens gibt. Das heißt, der Verbrecher bildet keinen eigenen, einheitlichen anthropologischen Typus. Handlungen, welche wir als Verbrechen, Vergehen oder Übertretung unter Strafe stellen, weichen in ihrer Erscheinung, wie ganz besonders in den Triebfedern, auf welchen sie beruhen, so unendlich weit voneinander ab, dass es von vornherein als gänzlich verkehrt erscheinen muss, sie auf dieselben organischen Bedingungen zurückführen zu wollen. Es scheint mir also fast überflüssig zu betonen, dass ich von all dem nichts glaube. So Franz von Liszt zur Lehre vom geborenen Verbrecher. Genauso kritisch setzte er sich mit der Phrenologie der Schädelkunde eines Franz Josef Gall ab. Denn, wie Liszt sagt, es gibt keine Mörderschädel. Zugleich setzt er sich aber auch mit den Theorien der Schola Positiva, Ferris und Garofolas auseinander, wonach das Verbrechen eine Erscheinung zugleich biologischer, physischer und sozialen Ursprungs sei. Liszt öffnet seine Lehre auch den Theorien der kriminologisch-soziologischen Schule, die besonders in Frankreich weit verbreitet war. Ihre Vertreter stellten insbesondere auf Umweltfaktoren ab. Das heißt, das soziale Milieu und die Erziehung sind die wesentlichen Ursachen für die Entwicklung zum Verbrecher. List versucht, die Gegensätze der italienischen und französischen Schule durch die Synthese von Anlage und Umwelt zu überwinden. Er lehnt keinen der Ansätze als falsch ab, da es für unrichtig hält, das Kind mit dem Bade auszugießen und irgendeine Theorie in das als Ammenmärchen abzutun. Vielmehr ist das Verbrechen das Produkt der Eigenart des Täters im Augenblick der Tat und aus den ihn in diesem Augenblick umgebenden äußeren Verhältnissen. Damit erscheinen beide Faktorengruppen für das Zustandekommen der Kriminalität gleich unentbehrlich, wobei List stets ein Überwiegen der sozialen Ursachen annimmt. Mit dieser multifaktoriellen Betrachtungsweise schuf List eine Lehre, die sogenannte Marburger Schule, die noch heute maßgeblichen Einfluss auf die moderne Kriminologie übt. Als besonders wichtige Erkenntnis der Pönologie sieht List die Entwicklung der Strafe von blind vergeltender Triebhandlung zur bewussten Zweckhandlung an, an dieser den darwinistischen Evolutionsgedanken mit von Jährings Zweckrationalismus verknüpfenden Deutung lassen sich Lists rechts- und straftheoretische Grundanschauung ablesen. Jede Rechtsphilosophie, mit Ausnahme der positivistischen allgemeinen Rechtslehre, lehnt List ab. Er wollte die bis dahin herrschenden Straftheorien Kant und Hegels mit ihren metaphysischen Begründungen der Vergeltungsstrafe überwinden, indem er die Straftat durch Erforschung der Ursachen des Täterverhaltens zu erklären versuchte. Allein der von Jähring übernommene Zweck im Recht ist für List entscheidend. So wird der Begriff Verbrechen nicht mehr philosophisch reflektiert, sondern die herrschenden Wertvorstellungen gelten als durch den Entwicklungsgedanken, der den Gegensatz zwischen Sein und Sollen auflöst, gerechtfertigt. List Straftheorie ist ausschließlich vom Zweckgedanken beherrscht. Der Strafvollzug dient nicht der zweckfreien Vergeltung, wie Binding sie noch propagiert, sondern der zweckgerichteten Spezialprävention. Mögliche Strafzwecke sieht List in der Sicherung, der Besserung und der Abschreckung. Diesen drei Strafzwecken entsprechen nach seiner Ansicht drei Verbrechertypen. Zum einen der nicht besserungsbedürftige Gelegenheitsverbrecher, der durch nicht zu kurze und nicht zu lange Freiheitsstrafe lediglich abgeschreckt werden muss. Daneben der besserungsfähige und besserungsbedürftige Verbrecher, für den List besondere Besserungsanstalten vorsieht. Und schließlich als dritte Gruppe der nicht besserungsfähige, der besserungsunfähige Gewohnheitsverbrecher, der Hangtäter, der mit Einsperrung auf unbestimmte Zeit zu belegen ist. Allerdings in den seltenen Fällen doch erwiesener Besserung freigelassen werden muss. Diese Einordnung des Verbrechers in eine Art Typologie wollte von List zunächst mit Hilfe kriminalistischer Erfahrungen vornehmen. So ging er zunächst davon aus, dass gewisse Sittlichkeits- und Vermögensdelikte gewohnheitsmäßig begangen werden, so dass zum Beispiel bei der dritten Verurteilung wegen eines solchen Delikts die Sicherungsverwahrung auf unbestimmte Zeit anzuordnen war. Später ging er aber von diesen verallgemeinernden Kriterien ab und verlangte jeweils die gesonderte Beurteilung der konkret biopsychologischen Eigenart des Täters. Auch kam List zu dem Schluss, dass die kurzen Freiheitsstrafen mehr schaden als nützen würden. Er sagte, dass der besserungsfähige Lehrling auf der Bahn des Verbrechens durch die kurze Freiheitsstrafe zum Gewohnheitsverbrecher gemacht werde. List war sich aber auch darüber im Klaren, dass die nach Verbrechertypen variierte Strafe nur eine der möglichen Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung darstellte. Neben der wissenschaftlichen Erforschung von Verbrechen und Strafe stellt die Kriminalpolitik die zweite Hauptaufgabe des Strafrechts dar. Sie war für ihn Teil der Sozialpolitik, die den Kampf gegen das Verbrechen an den Wurzeln des Verbrechens anzusetzen hatte. Das heißt, vor allem die kriminogenen gesellschaftlichen Verhältnisse müssen verändert werden, um Verbrechen zu verhindern. Wie bereits angesprochen, räumte List der strafrechtlichen Dogmatik neben der Kriminalpolitik und der kausalen Erklärung von Verbrechen und Strafe nur einen bescheidenen Rang ein. In seinem Aufsatz über die Aufgaben und Methoden der Strafrechtswissenschaft sind sie nur als Hilfsmittel bei der pädagogischen Aufgabe der lernbegierigen juristischen Jugend, die Rechtssätze zu vermitteln, einzusetzen. Gleichwohl wirkte List als Strafrechtsdogmatiker viel unmittelbarer und unbestrittener als als Kriminalpolitiker. Durch seine bestechend einfache Systematik trug er zu seinem wissenschaftlichen Ruhm bei. Er arbeitete mit dem Begriff der schuldhaften und mit Strafe bedrohten Handlung und den Erscheinungsformen des Verbrechens. So der Versuch und die Vollendung, die Täterschaft und die Teilnahme, die Tateinheit und die Tatmehrheit. Vor allem Lists naturalistischer Handlungsbegriff, den er als Muskelbewegung bezeichnete, behauptete sich jahrzehntelang als Zentralbegriff der Strafrechtsdogmatik und ist in der hartnäckigen Auseinandersetzung zwischen kausaler und finaler Handlungslehre bis in die Gegenwart hinein Objekt wissenschaftlichen Streites gewesen. Allerdings finden sich bereits bei List Ansätze, die Straftat nicht mehr nur formal als einen Typ unter allen möglichen Handlungen zu klassifizieren, sondern ihre materielle Bedeutung begrifflich zu erfassen. Er bezeichnete das Verbrechen als Störung der Lebensbedingungen der Gesellschaft und lässt damit auch den Zweckgedanken in den dogmatischen Handlungsbegriff einfließen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des rechtshistorischen Podcasts der Universität Trier. Nachdem wir mit Otto von Gierke bereits einen Öffentlichrechtler und Karl Friedrich von Savigny einen Zivilrechtslehrer vorgestellt haben, steht heute endlich ein berühmter Vertreter der Strafrechtswissenschaften auf dem Programm. In der folgenden Ausgabe widmen wir uns dem Leben und Werk Franz von Liszt. Wir wollen uns von der Wiege bis zur Bahre mit der Biografie des großen Juristen beschäftigen. Licht vom Feuer, das ist das beste Sinnbild für Liszts Wesensart. Feuer heißen Temperaments, das dennoch nicht lodernd und qualmend nur ihr verzerrte Schatten der Dinge malte. Licht überlegener Vernunft, die doch nicht weiß und kalt wie Mondenschein nur den entleibten, entseelten Gespenst der Wirklichkeit zeigte. So charakterisiert ihn sein Schüler Gustav Radbruch in seinem Nachruf aus dem Jahre 1919. Ein solches Persönlichkeitsbild kann nur ein Zeitgenosse zeichnen. Wir haben uns hingegen nur mit den Stationen auf dem Lebensweg des Strafrechtlers zu begnügen. Franz von Liszt wurde am 2. März 1851 in Wien als Sohn des späteren Generalprokurators am obersten Gerichtshof Eduard von Liszt geboren. Seine Mutter starb 3 Jahre nach der Geburt und sein Vater heiratete daraufhin im Jahre 1859 erneut. Der Vater Eduard war selbst Jurist und gelangte nach einer glänzenden Karriere bis an die Spitze der österreichischen Generalstaatsanwaltschaft. Die Familie Liszt gehörte somit zu den gehobenen Wiener Kreisen an. Um die Herkunft der Familie ranken sich seit jeher etliche Legenden. Beispielsweise wurden die Ahnen des Komponisten und Klaviervirtuosen Franz Liszt, die auch die Ahnen des Juristen sind, in dem ungarischen Geschlecht der Reichsfreiherrn von Liszti angesiedelt. Hier ist aber der Wunsch Vater des Gedankens, denn urkundlich nachgewiesen ist allenfalls der Urgroßvater Sebastian Liszt, der Husarenoffizier war und aus dem westungarischen Rejka stammte. Cousin, Taufpate und gleichzeitig Namensvetter, Franz von Liszt war der berühmte Klaviervirtuose und Komponist. Dieser war bereits 1811 geboren und gehörte somit eher der Generation des Vaters an, dessen Neffe er war. Dem Komponist verdankt die Juristenfamilie auch das erbliche Adelsprädikat. Dieses war Franz Liszt 1859 in Anerkennung seiner Verdienste um Österreich verliehen worden. Als er 1867 die niederen Weihen eines Abbés erhielt, ließ er den Titel auf seinen Onkel, den Vater Franz von Liszt, übertragen. Der Klaviervirtuose hatte sich nach einem langen Ringen zwischen romantischem Freigeist und verbindlicher Metaphysik zugunsten der letzteren entschieden und die Priesterweihe empfangen. Seine Universitätsausbildung erhielt Liszt von 1869 bis 1863 beim Studium der Rechtswissenschaften in Wien. Er lernte unter anderem bei Unger, Glaser, Merkel, von Stein und Wahlberg. Rudolf von Jhering übte einen besonders prägenden Einfluss auch von Liszt aus. Von 1873 bis 1874 war er als Rechtspraktikant tätig. 1874 absolvierte Liszt die Richteramtsprüfung und schloss seine Promotion ab. Danach vertiefte er sein Studium mit einem sogenannten Reisestipendium an den Universitäten in Göttingen und Heidelberg. Dieser Aufenthalt entsprach seiner deutschnationalen Gesinnung, die ihn schon als Student politisch aktiv und zum Führer der deutschnationalen Partei in der akademischen Jugend Österreichs werden ließ. Die nächste Station, der Anfang seiner universitären Laufbahn, war die Habilitation mit dem Thema Meineid und falsches Zeugnis in Graz im Jahre 1875. Dort war er anschließend auch als Privatdozent tätig. 1877 heiratete von Liszt die evangelische Dolfer Rudolfine Freiherrin von Friedensfels. Diese sogenannte Mischehe hatte damals im streng katholischen Österreich noch einen außergewöhnlichen Charakter. 2 Jahre später, 1879, wird von Liszt als Professor nach Gießen berufen. In die Gießener Zeit fällt auch die erste Auflage seines großen Lehrbuchs für Strafrecht sowie die Gründung der Zeitschrift für Strafrechtswissenschaft, die heute noch die maßgebliche strafrechtswissenschaftliche Publikation darstellt. Entsprechend der universitären Berufungspraxis folgte alsbald der zweite Lehrstuhl in Marburg im Jahre 1882. Die hier gehaltene Antrittsvorlesung ist unter dem Titel „Der Zweckgedanke im Strafrecht“ berühmt geworden. Einen weiteren schnellen Wechsel nach Wien lehnte Liszt 1884 ab, um sich nicht politisch vereinnahmen zu lassen. Noch in Marburg, 1888, gründete von Liszt sein kriminalistisches Seminar und ein Jahr später, 1889, schloss er sich mit belgischen und holländischen Kollegen zur Internationalen Kriminalistischen Vereinigung zusammen. Im selben Jahr noch nimmt von Liszt den Ruf nach Halle an, wo er ein Jahrzehnt bleiben sollte. 1899 vollzieht er dann den endgültigen Wechsel nach Berlin, wo er Nachfolger des berühmten Strafrechtlehrers Berner wird. Ausgehend von den Anfängen in Marburg und den ersten Arbeit fand hier das kriminalistische Seminar seine eigentliche Wirkungsstätte, an dem ein internationaler Kreis von Wissenschaftlern forschte und aus dem viele bedeutende Strafrechtslehrer hervorgehen sollten. Seine kosmopolitische Einstellung zeigt sich sowohl in diesem kriminalistischen Seminar wie auch in den völkerrechtlichen Arbeiten, deren Ergebnis das Lehrbuch des Völkerrechts von 1908 war. Daneben bearbeitete von Liszt auch das Strafrecht rechtsvergleichend. Das kriminalistische Seminar war wesentlich für Liszts Arbeit. Er trug die Kosten selbst. Berühmt geworden sind hier vor allem die kriminalistischen Bierabende, wie sie Eberhard Schmidt in seinen persönlichen Erinnerungen schildert. Hier kam die ungarisch-österreichische Lebensfreude auch in Berlin. Hier brach die ungarisch-österreichische Lebensfreude auch in Berlin durch. Die wissenschaftliche Aufbruchsstimmung in Berlin und insbesondere der sehr emotionale Kontakt zu seinen Mitarbeitern inspirierten Liszt bei der Gründung der modernen Strafrechtsschule. Neben der Wissenschaft reizte von Liszt auch die praktische Politik. Liszts kriminalpolitische Anschauungen wirken auch auf seine Dogmatik ein und zeigen Konflikte, die heute noch bestehen. Dies zeigt sich zum einen am Begriff der Zurechnungsfähigkeit. Die gegenüber dem Besserungsfähigen Geisteskranken befürwortete sichernde Maßnahme unterscheidet sich nicht von der Sicherungsstrafe gegenüber dem besserungsunfähigen Gewohnheitsverbrecher, so dass der Begriff der Zurechnungsfähigkeit zweifelhaft erscheint. Die letzte Konsequenz, das Schulderfordernis fallen zu lassen, wagte List jedoch nicht, wegen, wie er sagte, der überlieferten rechtlich-sittlichen Anschauung des Volkes. Derselbe Konflikt zeigt sich auch in der von ihm vorgenommenen Abgrenzung zwischen Strafrecht und Kriminalpolitik. Er sah das Strafrecht als Magna Carta des Verbrechers an, als die unübersteigbare Schranke der Kriminalpolitik, welche erst dort einzusetzen habe, wo es das Strafgesetzbuch bestimme. Diese Abgrenzung setzt zwar die rechtsstaatlich-liberale Strafrechtstradition äußerlich in Einklang mit den sozialistisch-humanistischen Tendenzen der List'schen Kriminalpolitik, erwies sich aber in zwei wichtigen Punkten als undurchführbar. Der eine ist die Bestimmtheit des Strafurteils. Da sich die Beeinflussbarkeit eines Verbrechers durch Strafe erst im Verlauf des Strafvollzuges zeige, dürfte in manchen Fällen nur eine unbestimmte Freiheitsstrafe verhängt werden. Dass dies mit rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar ist, war List auch bewusst, trotzdem setzte er sich vehement für eine solche Handhabe ein. Der andere Punkt, an dem sich der Konflikt bemerkbar macht, ist die Wirksamkeit der Kriminalpolitik überhaupt. Das Strafrecht beschneidet die Verbrechensprophylaxe in erheblichem Maße, indem es erst nach begangener Tat und nicht schon bei ersichtlicher krimineller Gesinnung ein Einschreiten gestattet. In diesem Punkt wertet List allerdings jedoch die individuellen Freiheitsgarantien höher und beließ es bei der Anknüpfung kriminalpolitischer Maßnahmen an die Straftat. Jedoch bekannte er freimütig, dass auch der gegenteilige Ansatz vertretbar ist. Seine kriminalpolitischen Ideen haben sich im Gegensatz zu seinen dogmatischen Wirken erst sehr spät und langsam durchgesetzt. 4 Jahre nach seinem Tod und nachdem sich die klassische Schule im Sinne Bindings und Birkmeiers überlebt hatte, tat das Jugendgerichtsgesetz von 1923 den ersten Schritt von nicht nur vergeltendem, sondern auch zum bessernden Strafrecht. Das Gewohnheitsverbrechergesetz von 1933 brachte mit der Einführung der Maßregeln der Sicherung und Besserung die Zweispurigkeit von Straf- und Maßnahmenrecht in das allgemeine Strafrecht hinein. Weitere Schritte sind die Überführung der Bagatelldelikte in das Ordnungswidrigkeitengesetz von 1968, womit Strafen ohne spezialpräventive Funktion abgeschafft wurden. Auch die beiden Strafrechtsreformgesetze von 1969, mit der die diskriminierende Zuchthausstrafe abgeschafft wurde, sowie der Zurückdrängung der zu kurzfristigen Freiheitsstrafe waren Schritte in diese Richtung. Auch die Ende der 60er Jahre vorgenommene Erweiterung der Besserungsmaßregel sowie die Einführung der sozialtherapeutischen Anstalten sind auf die Ideen Franz von List zurückzuführen. Es zeigt sich also, dass Franz von List in den kriminalpolitischen Reformen des 20. Jahrhunderts erhebliche Berücksichtigung fand. Damit wollen wir sein strafrechtliches Werk verlassen und noch einen kurzen Blick auf sein völkerrechtliches Schaffen werfen. Es ist weitgehend in Vergessenheit geraten, dass List mit seinem zwischen 1898 und 1919 in 11 Auflagen erschienenem Lehrbuch des Völkerrechts mehr zur Verbreitung der Kenntnisse auf diesem Rechtsgebiet beigetragen hat als jeder seiner Vorgänger. Er fasste darin das Völkerrecht seiner Zeit zusammen und leistete wertvolle Anregungen zur Staatengemeinschaft, zum Seekriegsrecht, zu den völkerrechtlichen Grundrechten sowie zum Auslieferungsrecht. Es gelang ihm, eine klassische, vom Souveränitätsdenken des 19. Jahrhunderts ausgehende Idee einer Staatenwelt zu artikulieren und ihr dennoch nicht verhaftet zu bleiben. So befürwortete er die Schaffung eines obligatorischen Schiedsgerichtshofes, da darin den ersten Schritt zu einer effektiven Integration der Staaten zu einem herrschaftlich organisierten Staatenverband sah. Diese intensivere Integration der Staatenwelt war für ihn Bedingung einer nachhaltigen Friedenssicherung. Ausgehend von der Zusammenarbeit wirtschaftlich, kulturell und geografisch eng verbundener Staaten sah er ein Völkerrecht der Staatengruppen entstehen. Bereits seit 1914 äußerte er sich immer wieder zu den Fragen um die Gestaltung eines künftigen Völkerbundes, den List, den Völker-Areopag nannte. Hierfür forderte er einen mit Gerichts- und Zwangsmacht ausgestatteten Völkerbund. List dokumentiert mit seinem völkerrechtlichen Werk die Spannung zwischen klassischem und modernem Völkerrecht wie kaum ein anderer. Damit wollen wir Franz von List verlassen. Ich möchte Sie noch auf die nächste Ausgabe unseres Podcasts hinweisen, die sich mit Bartholus von Saxo Ferrato beschäftigen wird. Auf Wiedersehen.